Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Folge Nummer 61. Ich bin Joke.
Ich bin Marleen.
Hallo, ich bin Steff.
Ich habe jedes Mal Angst, dass ich an der Stelle meinen Text vergesse.
So, dass ich dachte, dass du deinen Namen vergisst.
Das auch. Also, wir sind heute ein besonderer Podcast. Wir sind heute im Lietz bei der Flittchenkneipe und machen einen öffentlichen Podcast mit Gästen und sind sehr gespannt, wie es läuft. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Thema und so stand auch auf dem Blog schon. Wir machen das, was wir schon mal gemacht haben, nämlich damals hatten wir das Fishbowl genannt, ne? Und es ist so ein System, wo in der Mitte Leute um das Aufnahmegerät rumsitzen und sich unterhalten und Leute dazukommen können, andere Leute dann den Kreis verlassen, sich in den Außenkreis setzen und zuhören. Genau, wir hoffen, dass wir vielleicht so ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja.
Ja.
Ja. Und das Thema ist?
Das Thema? Ich muss das Thema sagen.
Nein,
muss das Thema nicht sagen. Ich will das Thema nicht sagen.
Ich wollte noch einmal kurz vorwegschicken, bevor ich das Thema sage.
Cliffhanger.
Dass ich ein bisschen erkältet bin, wie man vielleicht hört, und dass ich vielleicht unter Umständen laut vor mich hin niesen werde. Also wenn das dann, tut mir dann jetzt schon mal leid. Ich versuche das nicht direkt ins Mikro zu machen, aber ja, genau. Ja, es ist ganz aufregend. Wir sitzen hier umringt von Leuten. Es ist
wo wir hinsehen.
Genau. Bis zum Horizont. Nein. Genau. Also wir wollen heute sprechen über Reden, übers Sprechen, übers Miteinander reden. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, war eine Diskussion, die wir hatten zu dritt, als es darum ging, machen wir diesen Podcast eigentlich weiter? Und wann und wie und so. Und wir hatten ja diese Pause von 2 Jahren ungefähr, glaube ich. Waren es überhaupt 2 Jahre? Ich weiß gar nicht.
Keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall lange. Wir hatten eine lange Pause und wir hatten eine sehr lange Auseinandersetzung, ob wir das eigentlich weitermachen wollen oder nicht. Und ich habe gemerkt, dass eine Sache, die mich halt so ein bisschen daran gehindert hat, einfach so Ja zu sagen, war, dass ich das Gefühl hatte, dass ich einfach die Zeit, in der wir das so gemacht haben, also die Erde hat sich ja schon ein bisschen weitergedreht auch und es sind einfach neue Sachen entstanden und so und wir haben uns verändert und weiterentwickelt und ich hatte so das Gefühl, vielleicht passt es einfach auch gar nicht mehr, dass wir drei uns um so ein Mikro setzen und irgendwas erzählen aus unserer Perspektive, dass es einfach irgendwie auch einfach so eine gewisse Dominanz irgendwie gekriegt hat, dass wir das so machen und dass das vielleicht einfach auch doof ist, weil wir einfach vielleicht anderen damit auch eine Stimme wegnehmen, die wir einfach so, weil wir halt das so machen, einfach so einnehmen. Und dann haben wir, also ich bin auch tatsächlich gar nicht so richtig zu einem Punkt gekommen, an dem ich das Gefühl hatte, dass ich habe so einen guten Umgang damit gefunden oder das Gefühl, dass wir da jetzt irgendwie schon voll die guten Konzepte haben, wie wir das irgendwie machen können oder wie wir damit umgehen können. Weil ich auf der anderen Seite schon auch immer noch das Gefühl habe, naja, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir auch noch was zu sagen haben oder also das Bedürfnis haben, was zu sagen und was mitzuteilen. Also ich, ja. Und in diesen, und daran habe ich mich halt zurückerinnert, als wir dann überlegt haben, wie wir das hier, was wir hier machen wollen und dachten, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Möglichkeit, genau das mal so ein bisschen aufzubrechen und mal übers Reden reden und auch mal andere Menschen einladen, gemeinsam zu reden. Mit uns und ohne uns. Weil wir werden vielleicht auch einfach, also es ist schon geplant, dass wir gar nicht die ganze Zeit reden und vielleicht auch dann niemand mehr von uns irgendwie dabei ist in so einer Gesprächsrunde. Ja, mal gucken, ob es so wird, aber ja. Das war so das Erste, was mir eingefallen ist zum Thema miteinander reden. Ja. Fertig.
Genau, was mich interessiert an dem Thema ist, oder was mich eigentlich auch die ganze Zeit so beschäftigt und umtreibt, ist, dass ich immer finde, dass so queere Subkultur relativ gleich ist an vielen Punkten und das aber nicht so sein muss. Also ich habe immer das Gefühl, so queere Subkultur ist so ein super großer Raum und da sind super unterschiedliche Leute drin und die Themen sind aber eher wenige oder das, über das geredet wird, ist eher wenig oder so. Und mich interessiert an diesem Thema, wie können wir denn eigentlich gemeinsam reden oder wie können wir miteinander reden? So eine Überlegung, wenn so viele unterschiedliche Leute da sind, wie können wir das denn machen? Also wie können wir einen Raum schaffen, in dem unterschiedliche Bedürfnisse Platz haben und unterschiedliche Themen Platz haben und unterschiedliche Leute Platz haben und Wünsche und so. Und was ich mir halt wünschen würde für sowas, wäre, dass eben nicht Leute, die dann neu dazukommen in so eine queere Szene oder Subkultur oder so, dass die sich sozusagen dem, was schon da ist, anpassen müssen, sondern dass so dieses Gebilde so offen ist, dass sich das immer wieder so neu formen kann und neu offen sein kann und sich eben auch an die Leute anpasst, die dazukommen. Und ich finde es total toll, so dazu auch einen offenen Podcast zu machen. Ja, weil ich es, glaube ich, schön finde, einfach dann auch mehrere Leute sprechen zu hören. Und so ein, einfach nicht nur uns dann sozusagen über so ein, wie unterschiedlich sprechen wir eigentlich, nicht nur uns darüber sprechen zu hören, wie wir unterschiedlich sprechen, sondern halt eben auch andere Leute zu hören. Mag ja sein, dass andere Leute auch viel bessere Ideen haben als wir. Ja, das ist, was mich zum Beispiel auch interessiert. Zusätzlich.
Ja. Ich merke, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt.
Das ist nicht schlimm.
Wir sind doch unter uns. Naja, also vielleicht, wir sind heute so, glaube ich, 12 Leute oder so. Also so, ich dachte nur so zum Einschätzen, wie viele Ach so. Leute jetzt tatsächlich hier sitzen.
Doch keine 100.
Vielleicht hätte ich das erst am Ende auflösen.
Ich wusste das gar nicht. Es waren gar nicht Hunderte.
Mir war noch, bevor ich noch was zum Thema sage, ist mir noch in den Sinn gekommen, dass es auch schön ist, oder warum ich es schön finde, hier heute bei so einer Veranstaltung auch zu sein oder mal eine Veranstaltung in Hamburg zu machen, weil der Podcast schon von Anfang an auch irgendwie ja sich um unseren Alltag und unser Erleben in Hamburg gedreht hat und wir sozusagen also ganz viel über die ganz viele unterschiedliche Räume und Aktionen und Vorkommnisse unterhalten haben, ohne dass wir tatsächlich mal uns auch materialisiert haben als Podcast in einem Raum. Also klar sind wir dann irgendwie als Personen unterwegs, aber halt nicht als Podcast. Und deswegen finde ich es auch ganz schön, mal irgendwas zu machen in Hamburg oder in einem Hamburger Raum. Ja. Mhm. Genau, was ich noch so hineintrage, ist halt so, bezieht sich auf Kritik. Also sowas wie wird Kritik geäußert, wie wird Kritik empfangen. Und das hat halt auch viel mit dem Podcast zu tun, weil wir relativ, also wirklich gefühlt, also so super wenig kritisierendes Feedback bekommen. Und ich das eher als, also mich das dann eher auch mit einem Fragezeichen hinterlässt. Also es gibt ja Möglichkeiten, auf unserem Blog zu kommentieren oder uns eine E-Mail zu schreiben oder über Twitter was zu schreiben, was natürlich dann auch nochmal, also es hat so verschiedene Öffentlichkeitsformen. Aber ich muss nochmal reinkommen ins Reden. Genau. Und das ist aber eben nicht so, dass ich denke, wir sind einfach so fantastisch irgendwie, wie wir Themen aufbereiten und darstellen und sind so super
reflektiert, dass es einfach auch gar nichts zu kritisieren gibt, weil ich eigentlich nach jeder Folge denke, oh, ich weiß nicht, ob die online gehen sollte. Und ich finde es dann aber auch trotz, also ich habe mich daran gewöhnt, dass ich das auch regelmäßig habe. Und es macht ja auch was aus, also einfach auch bereit zu sein. Erstens ist es so ein gewisses Zeitdokument von uns selber, weil auch klar ist, dass irgendwie Sachen, die wir vor 5 Jahren gesagt haben, jetzt heute nicht mehr so sagen würden und damit halt es aber auch aushalten müssen, dass es halt so ist. Und aber auch da fände ich es total okay, wenn jemand kommen würde und sagen so, ey, in der Folge 2009, was war da los? So, ich habe mich voll geärgert oder ich war voll sauer oder irgendwie. Und einerseits ist es halt sehr schön, weil wir sehr viel positive Rückmeldungen immer bekommen haben und wir immer wieder erfahren, wer jetzt gerade wieder neu den Podcast angefangen hat und sowas. Das ist natürlich auch schön. Wir haben keine Ahnung, wie viele Leute uns eigentlich hören. Wirklich keine Ahnung. Aber eigentlich finde ich es halt auch schön, irgendwie eine Ebene von Auseinandersetzung zu finden. Ich frage mich halt dann schon, okay, wie kann ich eigentlich durch mein Reden oder durch mein Verhalten irgendwas so öffnen, dass Leute wirklich auch das Gefühl haben, dass es total okay ist und ich mich sehr darüber freuen kann. Vielleicht nicht im ersten Moment, aber so, dass ich irgendwie Auseinandersetzung immer gut finde und irgendwie eine andere Perspektive drauf und vor allem ein Gefühl dafür zu bekommen, wie bei Leuten was ankommt von dem, was wir sagen, dass ich es eigentlich ganz schön finde und aber eben weiß, dass es wirklich sich an gefühlt für mich an einer Hand abzählen lässt, wie was so kritische Bemerkungen oder irgendwie Rückmeldungen anging an für irgendwelche Folgen. Und das habe ich aber auch nicht nur als Erfahrung vom Podcast, sondern auch persönlich, dass ich das Gefühl habe, relativ selten mit Kritik konfrontiert zu werden. Und dann stelle ich mir dann schon auch die Frage, okay, ignoriere ich Sachen oder bekomme ich sie nicht mit? Also wurde Kritik geäußert und ich habe sie gar nicht als solche verstanden? Wie platziere ich mich? Wie ist meine Position in einem bestimmten Raum, dass sich vielleicht nicht getraut wird zu kritisieren und ähnliches? Das ist so das, was ich interessant finde, wie wir irgendwie miteinander reden. Wie wir da eine andere Kultur vielleicht oder ein anderes Selbstverständnis hinbekommen können, Kritik aneinander zu üben und sich da was Gutes rauszuziehen. Weil für mich ist Kritik auch eine Anerkennung von der Arbeit, von Gedanken, von Personen. Also wenn ich mir die Mühe mache, was zu kritisieren, dann heißt es, dass ich was verändern möchte, dass ich irgendwie produktiv auf irgendwas einwirken möchte, was mir am Herzen liegt oder irgendwie wichtig ist. So, aber das passiert ja nicht wirklich. Also wenn wir irgendwelche Kritiksituationen in Räumen haben, dann ist es meistens super schnell, sehr konfliktreich, sehr aufgeladen, viel Emotionen hängen da dran. Genau. Ja. Wir haben Besuch bekommen.
Ja, Besuch? Hallo, ich bin Kar.
Hallo.
Ich dachte, Steff, vielleicht magst du, dass ich dir ganz kurz antworte. Ich würde jetzt auch gar nicht so viel sagen, aber nur so, also alles, was du gerade am Ende gesagt hast, kann ich so total nachvollziehen und fühle es auch so total bei dem, was ich so viel politisch mache und bei dem, was mir wichtig ist. Und ich finde auch, dass Kritik so unendlich wichtig ist und auch eine totale Wertschätzung ist und so. Aber jetzt als eine Person, die, glaube ich, tatsächlich jede Folge gehört hat. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass ich sehr viel im Bett liege und so sehr viele Sachen höre. Weil ich oft nichts anderes machen kann. Aber wahrscheinlich hätte ich auch sonst jede Folge gehört. Glaube ich, dass dass es manchmal auch tatsächlich schwierig ist, einfach nur so einen Kommentar dann zu schreiben, so ins Netz. Und ich glaube, dass vieles auch, also ich finde es total schön, wenn es auch in Austausch tritt und wenn Personen auch auf euch zukommen und dann sich auch so im Dazwischen was entwickelt. Aber zum Beispiel für mich ist es total oft so, dass ich habe schon Stellen an bestimmten Folgen, wo ich auch echt genervt bin und wo ich mich aufrege. Aber das macht ja auch dann was mit mir. Also ich finde das viel so was mir queer politisch wichtig ist oder auch generell politisch, auch manchmal so ein innerer Dialog ist oder so, dass ich dann so innerlich im Stillen quasi mit euch rede und dann auch noch und eine sehr lange Zeit teilweise auch noch darüber nachdenke und so. Also ich meine, ich bin vielleicht da auch sehr sensibel und mir sind so politische Sachen super, super wichtig und ich denke darüber wirklich lange nach und es berührt, sowas berührt mich halt auch total und mir geht es dann echt einfach lange nach und es ist dann auch nicht weg und ich kann mir auch vorstellen, also ich glaube, also ich habe das auch selber, wenn ich manchmal keine Rückmeldung bekomme oder so, wie bei Tokotronic es so schön heißt, manche schwiegen sich aus, dann denkt man sich so. Also ich kann das total verstehen, aber ich glaube, dass es auch anderen Personen so geht. Also ich weiß halt auch von vielen, dass sie wirklich echt gerne halt das Scheitern hören und dass es ihnen auch wichtig ist. Und ich glaube, es gibt manchmal auch so innere Räume. Also ich glaube, Sprache und so Kommunikation passiert auch manchmal auf verschiedenen Ebenen und verschiebt sich dann auch so in Leuten oder so. Und ich finde an Heiter Scheitern ja auch sehr schön, dass ihr schon auch ja auch sehr unterschiedlich seid. Also ich finde, es gibt auch Podcasts, so queere Podcasts, wo es sich so homogener anfühlt oder so von der Gruppe. Und ihr euch ja auch selber total kritisiert. Und ich glaube, manchmal ist dann aber die Situation, wo ich mir so denke, okay, sie sind so unterschiedlich. Und ich habe das total oft so, dass ich mich sehr, sehr stark, also sehr, sehr stark so nachfühle, was Madeleine sagt, was Steff sagt, was Joke sagt, also was ihr alle drei jeweils. Also es gibt an so vielen Stellen, es hat mich teilweise so geflasht und gekickt, aber manchmal ist es dann so, okay, und jetzt alle drei nicht. Nein! Okay, ich glaube, das war jetzt nur der kurze Kommentar. Ich gehe jetzt mal wieder raus.
Nein! Danke.
Vielen Dank. Also ich kann da ganz kurz drauf... Also ich glaube auch, dass das Format das tatsächlich, also ich will jetzt gar nicht so wahnsinnig lange über diesen Podcast reden, weil es ja auch eigentlich nicht wirklich Hauptthema sein soll, aber ich glaube auch, dass es tatsächlich bei dem Geschwaller und bei der Menge an Stoff, den wir so da reingeben, dass es total schwierig ist, da also an einer Stelle dann zu sagen, so und jetzt genau dazu sage ich jetzt was so und das ist, glaube ich, wir hatten ihn ganz kurz auch mal auf Soundcloud, da kann man ja so minutengenau Kommentare abgeben. Das war ja auch so ein Versuch, mal kurz zwischendurch das mal aufzubrechen und da mal sozusagen eine Möglichkeit zu geben, genau auf eine ganz bestimmte Stelle in der Aufnahme irgendwas zu kommentieren. Aber das muss halt wachsen und das passiert halt irgendwie dann doch nicht. Und was ich eigentlich sagen wollte, irgendwie so ein bisschen aufzumachen den Raum, was du eben gesagt hast, Jucke, das mit dem, du wünschst dir, dass Leute eigentlich... dass du so eine Idee hast davon, dass es cool wäre, wenn Leute in so einen queeren Raum reinkommen könnten. Räume. Also in einen Raum, also in einen queeren Zusammenhang kommen könnten und sozusagen sich also sprachlich willkommen heißen würden oder so. Also, oder wo sozusagen so, dass es nicht so ist, dass dann die Leute, die reinkommen, sich dann erstmal so anpassen müssen. Und ich habe sofort gedacht, aber wie? Also ich finde das total, ich habe jetzt gerade so sofort irgendwie so ein paar Situationen im Kopf gehabt, so wo halt Leute zusammenkommen in der Gruppe und irgendwie merke ich halt, dass das für mich, also dass für mich so ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, auch bedeutet, dass es so ein ansatzweise politischen Konsens gibt darüber, was hier okay ist zu sagen und was nicht. So. Und da erwarte ich tatsächlich von Leuten, die von außen kommen, dass sie sich dem anpassen, weil es gibt Sachen, über die will ich nicht diskutieren. Also da will ich einfach nicht drüber, also ich will nicht jederzeit sozusagen irgendwie über jede sprachliche Formulierung das muss ich sonst auch, muss ich ja sonst schon immer mich da irgendwie auseinandersetzen. Und ich finde gerade, dass es auch eine Qualität ist von so einem Raum, in dem ich mich so ein bisschen mehr entspanne, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es so eine gewisse sprachliche, so einen gewissen sprachlichen Konsens gibt darüber irgendwie, was denn gerne, was denn gesprochen wird, also was wie benannt wird oder was besprochen wird und was nicht und so. Also nein, nicht was besprochen wird und was nicht, sondern was wie benannt wird oder sowas zum Beispiel. So, also ich rede jetzt wirklich von so, keine Ahnung, also zum Beispiel, was mich massiv nervt regelmäßig ist, wenn Leute in Kontexten, also es nervt mich sowieso grundsätzlich, aber es nervt mich noch massiver in Kontexten, die eigentlich sich auf die Fahne geschrieben haben, das nicht zu tun und dann so konsequent gemisgendert werden zum Beispiel. Das ist ja auch, also und auch, wo das halt immer wieder auch und wo das, wo immer wieder es so ist, dass halt dann Leute, die das Misgendern vornehmen, sich immer wieder auf so ein, oh, ups, sorry, habe ich nicht gewusst, irgendwie zurückziehen können und das dann sozusagen. Und da habe ich halt eher den Impuls zu sagen, nee, ich will aber, dass du dich jetzt hier anpasst. Und das ist irgendwie nicht okay. So. Und ich finde das... aber das ist... Also ich kann schon diesen Wunsch total nachvollziehen, weil es natürlich auch wiederum andere... Also weil es natürlich auch was immer wieder so zumacht und nicht... und nicht sehr, nicht sehr willkommen heißend ist. Aber eigentlich macht es für mich auch einen Raum so ein bisschen sicherer, wenn ich weiß, dass bestimmte Sachen. Ja. Ja, genau. Ich glaube, ich würde mich jetzt nur noch wiederholen, wenn ich irgendwas.
Ja. Okay. Ja, ich bin neu dazugekommen. Ich bin Ina. Ich wollte mich auf das auch beziehen, was Marlene gesagt hat. Und zwar. Also für mich selber muss ich sagen, also ich gehöre mit zum Teil der Flittchenkneipe, bin ich so in diese ganzen queeren Räume eigentlich über die Organisation der Flittchenkneipe erst so in Berührung gekommen. Und wir mussten auch erstmal wachsen und haben, als wir gerade so im Netz auch versucht haben, öffentlich aufzutreten, viel Kritik bekommen. Wir haben auch eine Namensänderung vorgenommen und das war halt im ersten Moment sehr schwierig. Es war schon sehr klar, da kam Kritik von Menschen, die schon sehr viel sich mit Sprache, mit Sternchen, Nicht-Sternchen und so weiter sich auseinandergesetzt haben und waren es einfach leid, darüber diskutieren zu müssen. Deswegen war der Ton auch nicht nett. Und dann war natürlich auch so ein gewisses erste so eine Abwehrreaktion. Und dann musste man das so, also musste das eins so ein bisschen sacken lassen. Und nach einer gewissen Zeit sich, also dann kam eine ganz lange große Phase, sich einfach mal viel zu informieren und in diese ganze Diskussion überhaupt erstmal einzusteigen und dann durch die, na, einen gewissen Zwang, weil wir wollten ja eigentlich gerne, naja, Zwang nicht, aber wir wollten ja gerne, dass dieser Raum so gestaltet ist, dass sich ja auch die Menschen, die wir ansprechen wollten aus der queeren Szene, sich damit auch angesprochen fühlen und sich wohlfühlen, da sich drauf einzulassen, sich daran zu wachsen und sich zu verändern. Und es ist ein ganz schwieriger und schmaler Grat, denke ich auch, da offen auf Neue, die einfach interessiert sind, zuzukommen, eine gewisse Entspanntheit beizubehalten und dass nicht irgendwann die Forderung nach korrekter Sprache so hoch zu stilisieren, dass das auch schon wieder irgendwie, ja, schon... ja, schon so akademische Züge manchmal und Diskussionen irgendwie fast annimmt, sodass es einfach für eine trotzdem breite, bunte Personenmenge irgendwie freundlich ist. Aber ich glaube auch, dass man sagen kann, also es muss vielleicht nicht von Anfang an stimmen, aber man darf, glaube ich, schon bestimmte Bedürfnisse und Grundsprachbedingungen voraussetzen und stellen und ja, mit der Forderung rangehen, informier dich, lass dich darauf irgendwie ein, wenn es einem wirklich wichtig ist. Ja.
Ein wenig Pausenmusik.
Ich warte noch mal kurz.
Ja. Ja, ich kann da Kunst, ja, also, ja. klar, also das ist ja halt genau dieses Ding, ne? Das meine ich halt mit, dann wird man gleich so unwillkommen und man ist so, das wird gibt gleich so ein, es macht es ja auch schwierig, neue Sachen aus dem Boden zu stampfen, dann, wenn man irgendwie immer sofort gleich einen auf den Deckel kriegt.
Ich bin Jules, bin neu dazu gekommen.
Hallo.
Ich denke immer so über diese Ansprüche nach da drinne und finde die auch oft ganz schön hochschwellig. Ich brauche für mich auch sichere Räume, wo Sachen irgendwie klar sind, was auch immer die dann sind, weil das sind dann auch bestimmte Themen, die klar sind und andere fallen ja dann auch gerne mal wieder hinten runter, die so nicht mitgedacht werden. Und ich finde, so Ansprüche sind halt oft so ein Perfektionismus oder so, der mich tatsächlich abschreckt oft. Also der es mir halt schwerer macht, irgendwie Teil eines Raumes zu sein. Genau. Und ich würde mir manchmal so ein respektvolles Avanti-Dilettanti mehr wünschen, wo man halt auch, ja, also mit einer Fehlerfreundlichkeit und die trotzdem halt respektvoll ist. So. Also dass man halt nicht absichtlich misgendert zum Beispiel, aber ja, indem halt Kritik dann auch leichter aufgenommen wird. Also, oder ja, anders geschaut wird irgendwie. Ja. So, und vielleicht gehört dazu auch, sich ein bisschen zu zeigen und weniger cool zu sein. Und oder so ein Beispiel sind für mich halt auch so Gesprächsregeln da drin. Ich weiß, es ist zum Beispiel cool, niemanden zu unterbrechen, aber manchmal finde ich es auch gut, Leute zu unterbrechen zum Beispiel, wenn die ewig reden. Oder wenn andere nicht zu Wort kommen oder so und oder wenn ein bestimmtes Thema nicht reinkommt, dann finde ich, kann man das auch machen. Oder je nachdem, wie schwierig das Sprechen für jemanden ist, kann es halt auch leichter sein, einfach ja, eine andere Atmosphäre zu haben. So. Und die vielleicht auch weniger reglementiert ist. Ich weiß, dass es für andere dann schwieriger ist zum Beispiel, aber das meine ich halt mit so einer ja, Waagschale vielleicht oder so, die halt einfach auch verschieden sein kann. Dass man versucht, so verschiedene Settings zu kreieren, das wäre mir manchmal lieber. Also das ist, ja. Und vielleicht auch damit weniger akademisch wäre. Hm. Das fände ich manchmal cool.
Ja, ich fand es jetzt gerade ganz spannend, dass Marlene, du meine Bemerkung von sofort auf so Sprachregelung bezogen hast, weil ich das eigentlich gar nicht meinte. Also Ich finde es ein ziemlich spannendes Thema über so, was wird eigentlich vorausgesetzt und was darf eine Person sagen oder was wird dann reglementiert oder so im Raum. Finde ich sehr spannend, aber tatsächlich meinte ich eher sowas wie, ja zum Beispiel sowas Akademisches, also dass die Räume so, ohne dass es eigentlich Regeln dafür gibt, so ein bestimmtes Setting haben. Zum Beispiel sind sie eher akademisch oder sie sind zum Beispiel ja auch häufig so wenig barrierearm oder so. Und dass das aber Sachen sind, die, da werden eigentlich keine, also niemand stellt Regeln auf, wir wollen nicht barrierearm sein, sondern das passiert halt, weil die meisten nicht darauf angewiesen sind, die kommen und dann verselbstständigt es sich so und andere Leute kommen dann nicht oder müssen irgendwie sich anstrengen zu kommen oder so. Und da finde ich es halt, also das war eher so mein Punkt, zu gucken, gibt es irgendwie Möglichkeiten, die Räume dahingehend anders zu gestalten, dass die sich eher dem Publikum anpassen können. Und das sehe ich zum Beispiel jetzt nicht so doll.
Du siehst das nicht so doll?
In so queeren Räumen finde ich jetzt nicht so, dass die so, ja, ist vielleicht das Gleiche, was du, Jules, eben meintest. Die sind nicht so flexibel eigentlich, oder?
Mhm. Ja, nicht so flexibel. Und ja, dieses Avanti-Dilettanti halt eine gewisse Spontanität, sagen wir mal kurz alles umzuschmeißen und es irgendwie anders zu machen und auf konkrete Bedürfnisse in den Momenten auch irgendwie einzugehen oder so, wenn sie auftauchen.
Und klar hat das, also ich sehe schon auch, dass das so diese Zweischneidigkeit hat, dass natürlich irgendwie so ganz viel, was in queeren Räumen da ist, was ist, worum Leute ganz lange gekämpft haben und was es eventuell nur in den Räumen gibt. vielleicht hilft es, ganz genau zu gucken, was das dann jeweils ist. Also ist es absichtliches oder faules Falschgendern oder ist es, ich bin neu hier und wusste das nicht, dass irgendwie Leute auch anders aussehen können? Das wäre auch so ein Flexibilitätsding, ne?
Ja. Aber. Ach so, jetzt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, gut, dann muss ich jetzt. Okay. Also, es ist. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ach so, genau. Also mir geht es überhaupt nicht um jetzt gerade um dieses eine Situation, wo Leute absichtlich irgendwas machen. Ich gehe davon aus, dass in den Räumen, von denen wir gerade sprechen, niemand irgendwas absichtlich falsch oder bösartig irgendwie sich verhält. So, also sondern es geht, also das, worüber ich so gesprochen habe, war schon eher so dieses, okay, wir wollen irgendwie gemeinsam Dinge tun, eine Party feiern, einen Workshop besuchen, was weiß ich, einen netten Abend zusammen haben, ein Picknick machen, was auch immer. Und ich finde schon, also es sind einfach schon oft so, also da sind ja immer, das passiert ja nie so im luftleeren Raum. Und das stimmt natürlich, wenn man keine Regeln aufstellt oder wenn man sozusagen nicht über sowas Regeln aufstellt, aber wenn man halt nicht darüber spricht, wie wollen wir miteinander umgehen, dann wird einfach das, was dominant da ist, einfach passieren. So, dann werden irgendwie die Leute, die die meisten Privilegien in dem Raum haben, sie weiterhaben. Es wird irgendwie im Zweifel einfach das, was als unmarkiert da ist, dominant vor sich hin dominieren und es wird sich nichts ändern. So. Und von daher ist tatsächlich irgendwie, fällt mir auch tatsächlich immer nur ein, ja, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das irgendwie zur Sprache bringen und irgendwie darüber sprechen. Und trotzdem finde ich, also nein, es gibt dann aber trotzdem noch diesen Aspekt von die Menschen, die dann einfach wahrscheinlich das, was du meintest, Ina, dass sie so leid sind. Also das ist so dieses, da hängen ja einfach schon so viele Kämpfe dran und so viele Verletzungen und so viel so viel Geschichte, das ist ja dann auch ja, dass man dann wahrscheinlich, also oder ich merke schon, dass ich einfach manchmal müde bin und da einfach keine Lust drauf habe. Aber vielleicht ist es, jetzt wo ich so drüber rede, auch eine Möglichkeit, dann einfach zu sagen, okay, ich muss auch vielleicht nicht. Also vielleicht haben andere gerade mehr Energie als ich. Und was ich aber brauche, ganz dringend in so einem Setting, wäre dann tatsächlich so ein Gefühl von, wenn eine neue Person oder eine Person, die sozusagen mit den Codes nicht so vertraut ist, mir das Gefühl gibt von, es gibt so einen gewissen Respekt, nicht nur dem gegenüber, was dominant irgendwie da ist oder und auch nicht nur dem gegenüber, was sich Leute erkämpft haben, sondern also dass es halt so einen Grundrespekt gibt gegenüber den eigenen Lebensgeschichten und auch den Kämpfen, die schon stattgefunden haben. So. Ja.
Hallo, ich bin Sai, ich bin neu dazugekommen.
Hallo Sai.
Hallo. Und jetzt wusste ich eben auch genau, was ich sagen wollte. Jetzt hast du wieder viele interessante Dinge gesagt, Marlene. Das muss ich kurz einmal so... ja. Weil ich finde, eine Schwierigkeit an diesen sogenannten, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen queeren Räumen, weil was da dran eigentlich dann queer ist zum Beispiel, ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich oder wird unterschiedlich gefüllt. Aber eine Sache, die da ja viel verhandelt wird, ist ja, dass Menschen sich gerne sicher fühlen wollen oder wohlfühlen wollen oder so ein Bedürfnis haben nach einer Blase, die sie gerne aufbauen wollen. Und natürlich ist so mein Sicherheitsempfinden so ungefähr das konservativste Gefühl, was ich habe oder so. Also da drin bin ich natürlich sehr, also es ist ja da drin auch dann sehr unflexibel, wenn ich weiß, okay, vielleicht habe ich ein stressiges Leben, stressigen Alltag und jetzt denke ich, ich komme dahin und alles ist in Ordnung. Aber natürlich ist es das nicht. Wie denn auch? Da kommen ja sehr viele verschiedene Menschen zusammen, die ganz verschiedene Dinge brauchen. Und das zu verhandeln, ist, glaube ich, eine sehr interessante und schöne Sache, aber halt auch nicht immer einfach. Und ich glaube, für mich war es wahnsinnig hilfreich, mir nicht mehr vorzustellen, dass ich irgendwo jemals in einen sicheren Raum eintreten würde oder so, weil ich dann das Gefühl hatte, ich muss das mir zu Hause selber, das muss ich irgendwie regeln, da kann mir niemand helfen. Aber mit meinen Mitmenschen muss ich einfach so einen gewissen Puffer haben von, hey, ich weiß einfach nicht, wer da vor mir steht und was die Person gerade erlebt hat oder braucht. Und das kann einfach sein, dass ich genau dazu beitrage, dass es jetzt für die Person kein sicherer Raum ist. Einfach dadurch, dass ich da gerade bin, vielleicht. Wer weiß, es ist alles möglich. Und da drin einfach so eine Aufmerksamkeit zu haben und das auch sich zu trauen, auszusprechen, sowohl wenn man denkt, ah, irgendwas funktioniert für mich nicht, als auch zu, ich glaube, es funktioniert auch für jemand anders gerade nicht oder so. Und ohne zu glauben, dass man es lösen kann. Wir sind ja hier bei Heiter Scheitern. das finde ich ist so eine, war für mich eine ganz gute Sache. Also gerade auch in diesem strengen Ton, den es ja oft geben kann, weil Leute gestresst sind einfach, weil sie viele Sachen immer wieder und wieder erleben und das auf eine stressige Art auch dann wieder vermitteln. Und ja, aber am Ende bleibt es ja dabei, dass wir irgendwie daran arbeiten, dass wir die Gesellschaft aufmachen müssen und was, wo stehen wir da und was brauchen wir eigentlich voneinander, um auf einer anderen Ebene unsere politischen Interessen austauschen zu können. Wir können das ja nicht hier alleine in unserer Blase tun, sondern wir müssen ja, letztendlich sind wir ja in einem Kontext drin und dazu versuchen, möglichst sinnvolle Rolle einzunehmen. Jetzt habe ich auch so lange geredet.
Schön, alles gut. Ich habe eine Nachfrage an Sai. Die Gesellschaft aufmachen, meinst du in dem Augenblick in diesem Raum, wer alles so da ist, oder?
Na, das ist, dass ich überhaupt ja einen queeren Raum haben will, um mich auszutauschen, hat ja was damit zu tun, dass ich einer extrem heteronormativen, doofen Gesellschaft lebe, wo ich denke, man versucht schon eine Zukunft, die ich mir sehr gut vorstellen kann, die ganz schön ist mit euch allen, dass ich mir die hier schon in so eine Realität versuche umzuwandeln, zumindest mit den Problemen und Erfolgen, die man dann hat. Und das klappt natürlich nicht, aber es macht nichts. Aber man hat es dann zumindest schon mal probiert und sich gegenseitig erzählt, was man gut fand oder nicht oder so. Aber natürlich soll es ja nicht hier drinnen bleiben eigentlich, sozusagen. Oder was heißt hier drinnen? Aber ja, genau, es geht ja darum, auch mit einem, mit dem Außen, dass ich dann, ja, was heißt Außen und Innen, aber die Gesellschaft ist hier ja auch. Aber mit dem, mit den strukturellen Problemen, in die ich ja wieder eintrete oder sowieso mich drin befinde, mit denen auch umzugehen und dafür ja Ressourcen und Skills und was auch immer zu teilen.
Ich fand das gerade ganz, ganz gut, dass du das nochmal gesagt hast mit dem, dass man ja auch selber eigentlich immer auch Teil des Problems ist. Es sind ja nicht immer die anderen, sondern im Zweifel ja. Also das ist tatsächlich auch für mich regelmäßig hilfreich, dieses Gefühl von, ja, ich trage ja dazu bei und habe dann ja auch immer die Möglichkeit, bin ja immer auch dazu eingeladen, mich dazu zu verhalten und zu versuchen, irgendwie damit umzugehen. Und ich bin aber tatsächlich oft verzweifelt, wenn ich merke, dass ich, also wenn ich merke, ich bin in einer Gruppe und der Raum wird für einige Leute nicht sicher, also ich kann es, glaube ich, noch mal besser formulieren, wenn es bei mir selber ist, aber wenn ich das Gefühl habe, es sind andere gerade betroffen und die formulieren das und ich bin Teil von den Leuten, die damit gerade eigentlich nicht direkt, die davon gerade nicht betroffen sind, von irgendeinem Ausschluss oder so, dann bin ich tatsächlich regelmäßig, fällt mir immer nur Solidarität ein, was natürlich irgendwie schon mal ein ganz guter Ansatz ist. Also nach wie vor finde ich eigentlich Solidarität ziemlich gut, aber ja, ich habe dann halt auch schnell das Gefühl, übergriffig zu werden und irgendwie
dann wiederum, ich laufe dann auch vielleicht Gefahr, schneller dann wieder eine dominantere Redeposition einzunehmen für andere, aus lauter Solidaritätsgedanken heraus.
Ja, das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem Kritikthema, was wir am Anfang hatten. Dass es ja auch darum geht, sich eine Gesprächskultur anzugewöhnen, wo es halt zum einen nicht so schlimm ist, Kritik zu äußern, aber auch Kritik zu kriegen. Und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einer befreundeten Person, die auch in so einem akademischen Kontext arbeitet und da so zu queeren Themen Vorträge hält und dann tatsächlich gefragt wurde, aber was mache ich denn dann, wenn ich kritisiert werde? Das war irgendwie ganz rührend, glaube ich. Und die Antwort von der Person war 50-50. Das fand ich ganz gut, dass man Kritik immer zur Hälfte erstmal annehmen soll und zur Hälfte von sich weghalten als, ah, ich gucke erstmal, was ist es genau? Und dann kann man ja nochmal nachjustieren. Ah, es ist wirklich, okay, 100% total bescheuert, ich gehe sofort raus. Oder irgendwas, okay, großes Missverständnis, nochmal aus einem anderen Winkel angucken oder whatever. Aber dass man halt sowohl nicht sofort in Schockstarre verfällt von, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, Entschuldigung. Und aber auch nicht komplett abwehrend ist mit so, ich weiß doch, was ich mache, ist doch jetzt Quatsch. So. Und das, so ein Reflex von immer zur Hälfte annehmen, fand ich eigentlich ganz lustig.
Ja. Die andere Kehrseite von Kritik bekommen ist ja irgendwie auch Kritik geben. Das finde ich teilweise eigentlich noch, nicht schwieriger, aber auch sehr schwierig, gerade wenn man emotional involviert ist, dann verliert man häufig die beste, brave, liebe, respektvolle Sprachschule teilweise. Ja, irgendwie für sich selber, also so an sich zu halten und zu überlegen. Also manchmal ist die Kraft nicht da und die Geduld nicht da und dann kommt Kritik einfach mal so raus, wie sie ist. Das, finde ich, darf auch passieren. Aber wenn man die Ressourcen hat, irgendwie immer selber sich versucht, bewusst zu machen, was möchte ich eigentlich konkret erreichen, muss ich gerade die andere Person wirklich mal, also muss ich da mal echt einen Deckel zumachen, weil das gar nicht geht? Will ich irgendwie zum Nachdenken anregen? Will ich vielleicht auch sehr positiv vielleicht rangehen und in ein konstruktives Gespräch irgendwie damit reingehen? Das alles kann es ja geben. Das, was man am häufigsten, weiß nicht, also was ich am häufigsten lese oder höre, ist irgendwie so halt polemisches vor sich hingequark und sich so Luft machen. Ich denke mir, also eins könnte häufiger mehr Arbeit da rein investieren, Kritik zu äußern in einer Art und Weise, dass es hoffentlich eine konstruktive Kommunikation nach sich zieht irgendwie. Aber es ist nicht einfach. Ich glaube, ich verlasse jetzt auch den Kreis.
Es kommt jemand. Hallo, ich bin Julia. Ich bin neu dazugekommen. Ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, den Joko vorhin so am Rande hatte, die Barrierearmut. Das ist tatsächlich ein Punkt, der uns sehr, sehr Bauchschmerzen hier bereitet hat, weil wir halt definitiv nicht barrierearm hier sind. Und wir stehen tatsächlich so ein bisschen vor dem Problem mit den Sachzwängen, dass wir halt einfach Räume genommen haben, die wir kriegen konnten. Und Barrierearmut in dem Fall halt sehr schwer zu erreichen wäre, weil es Umbaumaßnahmen oder ein Raumwechsel mit sich ziehen würde. Und ich wollte mal fragen, ob vielleicht irgendjemand konstruktive Gedanken dazu hatte. Das Einzige, was uns halt eingefallen ist, ist halt die Situation, wie es halt hier vor Ort ist, auf dem Blog zu beschreiben. Im Sinne von, wir haben hier zwar nicht großartig Stufen oder ähnliches, aber die Durchgänge sind relativ schmal, wir haben eine schmale Toilette, draußen gibt es Kopfsteinpflaster und so weiter und so fort. Also wirklich barrierearm ist es hier nicht und ich wüsste auch nicht, wie man es hier erreichen könnte, das wirklich barrierearm zu gestalten. Außer eben, sprecht uns an, wir helfen gerne. Aber das ist natürlich auch nicht so der goldene Weg dabei. Fühlte ich nicht gezwungen, jetzt
wieder. Ich mal wieder mit rein. Okay. Fühlte mich jetzt gerade so direkt angesprochen. Jetzt muss ich ganz kurz mal meine Gedanken sammeln. Weil ich eigentlich auch noch einen Punkt zu dem Ding mit der Kritik hatte, aber Barrierearmut. Also das Erste, was mir zum Barrierearmut einfällt, ist, dass man es eh nie richtig machen kann. Weil es auch, also das meiste, was darunter läuft, ist immer Rolli-Zugänglichkeit, aber es ist ja viel mehr eigentlich als Rolli-Zugänglichkeit. Es ist ja, alles, was Leute eigentlich daran hindert, irgendwie an dem Raum teilzuhaben, sind Barrieren. Und das kann sich auf die Sprache beziehen oder auf die Uhrzeit oder auf irgendwelche Allergien oder auf die Berollbarkeit oder ja, die Sprachmodalität irgendwie, die genutzt wird. Das kann so vieles sein. Genau, dass es, glaube ich, sinnvoll ist, da auch nicht aufzugeben, sondern so ein bisschen einfach offen zu gucken, was so zu finden ist, was Leute eigentlich an Bedürfnissen haben könnten oder mitbringen könnten und so. Und darauf zu achten und sich, glaube ich, nicht abschrecken zu lassen. Und klar, das ist irgendwie, glaube ich, so, genau, diese queeren linken Räume, die irgendwie kein Geld haben und eh immer in so halb verfallenen, oder nein, halb verfallen ist es nicht, aber sind ja schon sehr, sehr typische Räume immer, die irgendwie schon so ein bisschen oller sind und selbstorganisiert und sicherlich nicht irgendwie genau die das große Badezimmer haben oder so. Finde ich auch, ist ein Problem irgendwie. Und ist ja auch das Problem, dass dass es andere Räume häufig nicht gibt. Und wir haben, Steff und ich reden da irgendwie relativ häufig drüber, was...
ich sitze übrigens wieder hier.
Ja, Steff ist schon wieder mit reingekommen hier.
Ich bin einfach heimlich raus.
ob es eigentlich sinnvoll ist, also ich finde die Frage immer interessant, ob es sinnvoll ist, Sachen dann nicht zu machen oder Sachen trotzdem zu machen. Und zu wissen, dass man Leute ausschließt, finde ich total schwierig. Kann ich irgendwie, bei einigen Sachen würde ich sagen, nee, dann lassen wir es mal. Bei einigen Sachen wäre es, glaube ich, cool. Also ich glaube, was so diese generelle Zugänglichkeit von so linken Räumen angeht, was so in Bezug auf Behinderung und Krankheiten und so, fände ich es eigentlich cool, wenn da mal so eine Grundsatzüberlegung stattfindet, ob es nicht irgendwie mal so ganz andere Räume auch sein könnten. Ob eine Gruppe noch mal länger sucht oder so. Oder vielleicht auch in einen Raum geht, der nicht links ist oder nicht queer ist, von der Basis sozusagen her, aber den die Gruppe dann irgendwie queer machen kann oder so. Dafür können andere Leute wieder mit reinkommen. Also ich glaube, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie umzusetzen. Aber ich finde es auch immer schwierig, weil viele Sachen eben Leute vor ganz schön große Probleme stellen. Andererseits finde ich es immer gut zu überlegen, dann die anderen Leute haben ja eben auch die Grenzen und stehen auch vor großen Problemen und kommen eben nicht in den Raum rein, ne?
Ja, das stimmt. Wobei mit aus ursprünglich linken Räumen rausdenken, mir fallen tatsächlich dann immer nur irgendwelche stiftungs- bzw. parteinahen oder kommerziellen Räume ein, die Fläche bieten, die man halt nutzen kann, die verschiedentlich zu nutzen ist, was dann auch wieder andere Probleme mit sich bringt. Ne? Mhm. Im Zweifel halt den Faktor Geld.
Ja, ich frage mich halt, ob es trotzdem sinnvoll ist, da einfach mal zu gucken und dann vielleicht auch mal den einen Faktor gegen den anderen mal auszutauschen, um mhm. vielleicht auch mal anderen Leuten die Chance zu geben, reinzukommen sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit so viele Sachen sind eben schon so gesetzt und die werden auch nicht hinterfragt. Also so queere Veranstaltungen finden eigentlich immer in so linken Räumen statt und haben dadurch eigentlich immer so ein bestimmtes Raum, so einen bestimmten Raumaufbau und das wird eigentlich nicht hinterfragt. Und damit ist aber eigentlich auch schon klar, dass bestimmte Leute eigentlich nie kommen. Und das finde ich halt interessant, da zu gucken. Also das würde für mich zum Beispiel auch dazu gehören, so das Miteinander reden und miteinander umgehen zu verändern. Mir ist ein bisschen kalt. Ja, das ist auch dieses mit den linken Räumen. Das stimmt.
Ich glaube, was eben irgendwelche Zugänge, Zugangsschwierigkeiten zu Räumen oder in Gespräche angeht, hilft dir auf jeden Fall schon mal, die andere Seite vom Sprechen, dem Zuhören.
Danke.
Sie werden Mäntel geteilt. eben in Momenten, in denen Leute sich sogar die Mühe machen, nochmal auf irgendwie Zugangsschwierigkeiten hinzuweisen und eben halt was irgendwie das konkret benennen, da eben auch wirklich hinzuhören und zu überlegen, okay, dann was könnte damit gemacht werden? Ich glaube auch, also was Joko auch schon meinte, dann im Zweifel auch eher mal ausprobieren. Und selbst wenn es eben dann einen festen Ort gibt, wo es vielleicht häufiger Veranstaltungen gibt, dann mal einen Ausflug zu machen in einen anderen Raum oder mit einer Gruppe zusammenzuarbeiten, einmalig oder sowas, um was anderes zu gestalten. Es ist natürlich, also ich finde auch klar, es kann auf Dauer frustrierend sein, dass halt irgendwie dass es immer so super wackelig alles ist, dass immer klar ist, okay, wir schaffen es für ein paar Stunden. Also das, was Saya auch schon meinte mit irgendwie, das ist so, dass wir da so eine Utopie oder so solche Räume immer auch so immer nur für relativ beschränkte Zeiten oder begrenzte Zeiten irgendwie überhaupt aufbauen können oder die vorhanden sind und dann schon wieder so weggefegt ist. Und da ja dann auch viel Energie reinfließt und sowas. Also ich finde, das ist schon wichtig, das auch mit zu benennen, dass es halt nicht ein, ja, dann machen wir mal hier was und machen da was und das fällt uns allen total leicht, sondern da sind ja auch viele Anstrengungen drin, aber eben dann zu, also wer hat eigentlich Anstrengungen, um an was teilzunehmen oder nicht und ob ich jetzt mir Energie nehme, um irgendwie einen Kneipenabend an einem bestimmten Ort zu veranstalten oder sage, okay, ich könnte die Zeit und die Energie jetzt auch nehmen, dann nochmal in eine ganz andere Richtung zu denken oder sowas. Also auch damit so ein bisschen flexibler vielleicht umzugehen. Ja.
Ich glaube, was eben auch so tückisch ist an so Veranstaltungen, die immer in den gleichen Räumen stattfinden, ist, dass wir gar nicht merken, dass Leute nicht kommen, weil sie einfach wirklich nie kommen. Also, und dann wird eben auch kein Fehlen bemerkt, wenn sie nicht kommen. Und ich glaube, da gibt es schon eine Chance, wenn das mal ausprobiert wird, einfach nochmal ganz andere Räume auszuprobieren, dass sich das vielleicht auch mal verschieben könnte. Und dann gibt es natürlich aber in den anderen Räumen, da fehlen dann häufig so diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, ne, die es dann wiederum in linken Räumen gibt oder so. Mhm. Wobei, also ich glaube, wenn ich mal genauer hingucke, dann gibt es eben auch vieles in linken Räumen, was mich total stört oder was ich auch woanders schöner finde oder so. Mhm. Also wahrscheinlich fiegt es sich auch immer wieder auf, könnte ich mir vorstellen.
Hat jetzt irgendwie den Fluss etwas unterbrochen. Du wolltest noch was zur Kritikfähigkeit sagen.
ich fand nicht, dass das eine Unterbrechung war. Das eigentlich finde ich total okay. Mit der Kritik kann auch warten. aber was ich zu Kritik sagen wollte, dass Steff, da hatten wir uns drüber unterhalten.
Schon wieder.
Dass wir regelmäßig miteinander reden.
Wie kommt das? Mir wird warm, toll. Vielen Dank.
Ich lasse ihn noch wieder aufziehen.
Ich lasse ihn nochmal an, den Mantel. Genau, ich glaube, wir hatten uns nämlich darüber unterhalten, wie das so ist, mit so Kritikfähigkeit in so einer queeren Szene, wo es eh irgendwie ganz häufig darum geht, dass die Leute, die da drin sind, so gefühlt von außen, und dann ist wieder dieses Innen und Außen, ist ein bisschen schwierig, aber nehme ich jetzt mal ganz kurz so, dass die von außen eh immer richtig viel Kritik kriegen und auch richtig beschissene Kritik, und dass vielleicht viele von uns, oder ich, nee, nicht viele von uns, sondern ich merke das schon manchmal bei mir, dass ich dann in so einem Modus bin von, oh, alle wollen mir irgendwie an Karren pissen und ich bin da irgendwie dagegen. Und so dieses, nee, ich muss mich aber verteidigen, weil so viele irgendwie mit ihrer heteronormativen Scheiße an mich rantreten und mir irgendeinen einen Kack erzählen wollen, den trage ich dann aber wiederum mit mir rum, auch in andere Räume, und da wäre er dann eigentlich nicht angebracht. Und da denke ich, ob das eigentlich, also ich glaube, es ist einfach auch wirklich schwierig, in so einer sehr marginalisierten Szene so die Ruhe zu finden und die Kraft, auch gut mit Kritik umzugehen. Weil eben auch ganz schön viel Scheißkritik ja auch immer kommt. Und ich meine, also da kommt ja wirklich viel Scheiß. Das war, glaube ich, das hatten wir irgendwie noch, das war mir noch eingefallen, das hatten wir, da hatten wir irgendwann mal drüber gesprochen, aber das dann auch nicht weiter ausgeführt.
Ich kann mich jetzt leider nicht an den konkreten Moment erinnern, aber das ist ja auch nicht tragisch. Ich glaube, was so dieses, wie reagieren wir auf Kritik angeht, gibt es immer den ersten Moment und dann gibt es ganz viele Momente danach. Und für den ersten Moment lässt sich manchmal vielleicht erst im Nachhinein nochmal Verantwortung übernehmen. Aber es ist halt immer die Frage, okay, habe ich dann, also so für den ersten Moment, da kann ich dann nochmal mit ein bisschen Abstand drauf gucken und sagen, habe ich eigentlich so reagiert, wie ich gerne reagieren möchte? Oder bin ich meinen eigenen Ansprüchen da gerade gerecht geworden? Und was mache ich jetzt damit? Kann ich nochmal Kontakt zu der Person aufnehmen? Kann ich da nochmal irgendwas nachträglich dran verändern, so, also weil ich denke halt so, klar kann das clashen, mein Reden und Kommunikation, das ist eben so fehlerlastig, da kann so viel schief gehen. Es ist so, da das kann, also da können wir gar nicht irgendwie perfekt drin sein, und es kann auch nicht ein Ziel sein, irgendwie zu sagen, oh, du hast mich kritisiert, du, also, und es tickt total viel an, ich merke, in mir kochen gerade krass die Gefühle hoch, aber ich versuche jetzt dreimal durchzuatmen und total besonders darauf zu reagieren und irgendwie wertschätzend mit dir in der Kritik umzugehen. Das kann ja irgendwie, das eine ist irgendwie Theorie und das ist auch vielleicht auch eine politische Utopie oder so, aber da muss halt, also da würde ich halt nie immer den ersten Moment oder die Impulssituation direkt daran messen, sondern uns dann, also erstens mir selber und im zweiten Schritt dann auch einer anderen Person irgendwie so eben so ein bisschen mehr zugestehen an Spektrum, wie jemand reagiert und ob das jemand dann auch noch eine Stunde oder 5 Minuten oder eine Stunde oder 2 Tage später selber auch noch so gut findet oder noch mal genauso sagen würde oder nicht. Also so ein bisschen mehr Bewegung reinstecken und entweder eben mit einer Person zusammen oder mit, also irgendwie in einem Austausch, das noch mal aufzugreifen, was auch super anstrengend sein kann. Mhm. Oder halt dann wiederum mit Leuten, mit denen mir ein Austausch leichter fällt, das irgendwie zu behandeln. Aber halt irgendwie dass auch schlechte Situationen, auch echt schlimme Situationen oder schiefgelaufene Situationen können sich dazu eignen, was Gutes für die Zukunft rauszuziehen. Mhm. Dass du sagst, okay, das ist echt schiefgegangen und ich habe mich voll daneben verhalten und ich komme leider nicht mehr dazu, mich nochmal extra hinzusetzen mit jemandem und das richtig schön durchzuarbeiten. So, aber ich weiß, habe jetzt für mich geklärt, wie ich das in Zukunft irgendwie machen möchte oder was vielleicht Strategien sind, da in Zukunft anders mit umzugehen.
Mhm. Sind Leute dazu gekommen?
Ich habe mich wieder reingesetzt, Marleen. Was mir gerade noch so als kurzes Zusatzding eingefallen ist dazu, ist, ich habe schon auch, also was so das Thema auch nochmal so Kritik und Kritik äußern und Kritikfähigkeit und wie kommt das eigentlich an, ich habe schon auch eher die Erfahrung oder mein Eindruck ist, dass so Kritik oft eigentlich zu spät geäußert wird. Also dass es eigentlich dann schon oft an dem Punkt ist, wo dann einfach schon so viel passiert ist oder wo, also vielleicht weil es halt irgendwie, weil die Kultur der wertschätzenden Kritik einfach irgendwie total schwierig ist, aufrechtzuerhalten, ist es vielleicht auch so, dass es dann eher so ist, dass sehr spät erst eine richtig ausformulierte Kritik überhaupt formuliert wird, wenn eigentlich schon total viel an Frustration da ist. Und das ist halt eher eine Person, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Ina war das, ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Eine Person eben vorhin hat gesagt, es gibt dann so diese polemischen Randbemerkungen, die dann so in so einer Gruppe dann irgendwie so rausgespuckt werden, so. Oder das ist halt so, dass halt so ein Unmut in der Situation halt dann über Abwertung oder sich lustig machen oder sowas halt irgendwie eher passiert und dass dann der Punkt, an dem man dann mal sagt, okay, jetzt müssen wir uns aber wirklich mal auseinandersetzen und jetzt müssen wir mal wirklich irgendwie, dass es dann eigentlich schon ganz schön spät ist und dass es dann eigentlich schon, ja, dass es eigentlich cooler wäre, vielleicht auch früher anzufangen mit, also bevor die Verletzungen so groß sind, dass dann eigentlich nur noch Frustration da ist, so. Ja, das wollte ich nur nochmal einwerfen als Idee.
Es gibt ja aber auch so eine Kritik, an der so, also so ein Kritik annehmen, an dem so alles abperlt. Das kenne ich auch total gut aus so queeren und linken Zusammenhängen, dass man dann so, ja, das ist ganz schlimm, was ich gemacht habe. Mhm, so. Aber das ist nicht echt. Das fühlt sich für mich nicht authentisch an. Und oder vielleicht ist das auch irgendwie authentisch für die Person, aber weiß ich nicht. Oder vielleicht bin ich auch nicht authentisch da drin oder so, wenn ich das so mache. Und ich finde ja, dass es tatsächlich auch eher um so ein Privilegienbewusstsein vielleicht geht und auch so die Unterscheidung zwischen, okay, wann, also wo bin ich denn privilegiert und wo bin ich es vielleicht auch nicht und wer ist in einem Raum drinne und wer nicht und welche Kritik, wo habe ich Bock drauf, also was habe ich Bock zu äußern, was kann ich annehmen, wozu bin ich überhaupt auch gerade in der Lage oder so. Das sind so viele Sachen, die da für mich irgendwie reinspielen. Das ist nicht einfach und ich finde manchmal besser spät als nie und manchmal auch ein bisschen egal, wie dann die Kritik geäußert wird und ja, also ich komme wieder zurück zu Avanti Dilettanti eigentlich, weil, nein, also das meine ich durchaus ernst, weil ich mich ja auch, indem ich Kritik äußere, zeige ich mich ja auch oder ich zeige mich vielleicht auch als verletzbare Person oder ich weiß nicht, als überhaupt irgendwer. Wenn ich, auch wenn ich Kritik annehmen kann. Und ja, also, oder ich kann mich ja auch mit Leuten zusammenfinden und gemeinsam eine Kritik äußern oder so, wenn ich nicht die einzige, ja, wenn ich zum Beispiel im Raum bin, wo nur dünne Personen sind, dann ist es manchmal leichter, mir eine andere Person zu suchen, um dann halt so eine Kritik zu äußern. So. Also, und ja.
Ja, ich habe auch nur gelacht, weil ich das so ein schönes Wort finde. Nicht, weil ich...
Ich zwinkere.
Danke. Hallo, ich bin Kara. Ich habe mich jetzt auch wieder reingesetzt. Ich habe das Gefühl, dass mir wichtig ist, obwohl es vielleicht ein bisschen konfus ist, zu sagen, dass es ja auch noch was gibt, was über Kritik hinausgeht. Also es gibt ja auch so eine Art von Unwohlsein, was mehrere Personen strukturell oder auch nur eine Person aus persönlichen Gründen, die ja aber auch oft strukturell sind oder whatever, empfinden kann. Und dass sich das vielleicht auch gar nicht oft so in Kritik jetzt so äußern lässt oder so, sondern da kannst du dann vielleicht sowas sagen wie jetzt hier ist aber ein Wunderpunkt oder hier ist aber Vorsicht oder so. Aber also das muss ja nicht gleich direkt Kritik sein, weil Sachen sind auch einfach so wahnsinnig widersprüchlich und Machtstrukturen überschneiden sich auch so dermaßen und wo die eine Person anfängt, aufhört, ist es ja auch, also wir sind ja auch voneinander durchdrungen und auch von so vielen Privilegierungen und es ist auch so schwierig, dass ich manchmal auch, also in manchen Situationen auch gar nicht das Wort Kritik unbedingt so gut finde, weil es dann einfach so eine Art von Gefühl ist und was mir bis jetzt super wichtig in diesem Gespräch war, war, dass Sai gesagt hat, dass es halt auch was Schönes sein kann, in solchen Räumen was auszuprobieren, weil ich glaube, so eine Art von queeren oder nicht-binären Leben und Queer-Kommunismus zu versuchen und so, das ist anstrengend und wir haben, glaube ich, wahrscheinlich alle unsere Geschichten und wir sind auch teilweise alle verletzt worden und weary und aber ich fand das als Erinnerung so super tröstlich und ich fand das einfach so ein schönes Wort, das nochmal zu sagen, dass es halt auch was Schönes haben kann. Und ich fand das in dem, wie Sai das gesagt hat, kam halt auch nochmal sehr so raus, okay, es kann jetzt auch so eine Kritikebene haben und es kann auch noch so eine höhere Ebene haben, aber es kann auch nochmal eine viel feinere Ebene sein. Und es sind ja manchmal auch persönliche Sachen. Also ich meine, es gibt viele aromantische und asexuelle Personen in queeren Räumen, aber es gibt ja auch manchmal so Liebesverletztheiten oder persönliche Verletztheiten oder so ganz so Sachen, die vielleicht gar nicht ausgesprochen unbedingt werden können, sollten, wie auch immer. Und so betreffen wir uns ja auch. Also ich meine, oft sind ja queere Räume auch gar nicht mal so groß oder es sind leider viel zu wenig Personen da. Da kocht vieles im eigenen Saft, dann kocht auch vieles hoch. Und ich finde das so als Erinnerung so nochmal so zu sagen, ja, und auch hier brauchen wir unseren Puffer und auch hier ist es teilweise krass und so, aber es ist halt auch so dieses, aber wir sind auch an bestimmten Orten und wir haben sie uns irgendwie geschaffen und können da auch was ausprobieren. Das fand ich wirklich, es hat mich sehr gerührt und getröstet. Das ist mein Highlight von diesem Gespräch. Das wollte ich so nochmal sagen. Jetzt gehe ich auch wieder raus.
Ja, ich fand von bei Sai auch noch wichtig, dass mit der Sicherheit, weil ich, daran bin ich auch nochmal so hängen geblieben, weil ich es eigentlich total gut finde, eben nicht nach einem sicheren Raum zu suchen, weil ich nicht glaube, dass es diese Sicherheit gibt in dem Raum, sondern vielleicht eher so dieses, vielleicht so das, was ich mir unter Sicherheit vorstelle, umzudeuten oder so, dass es mir nicht so darum geht, jetzt so sicher zu sein, weil das irgendwie so das ist, was ich kenne, sondern eher zu gucken, okay, kann ich mir vielleicht irgendwie so ein, schaffe ich es mir einen Raum, also mir selbst auch irgendwie so einen Raum zu geben, in dem ich auch überrascht werden kann und in dem ich auch irgendwie so Ereignisse annehmen kann, die mich erstmal so umwerfen oder so und irgendwie ganz woanders treffen, als ich es eigentlich gewöhnt bin oder erwartet hätte oder so. Also vielleicht eben nicht in so einen Raum reinzugehen und zu denken, oh, hoffentlich werde ich nicht verletzt, was, glaube ich, häufig auch meine Einstellung ist, wenn ich in so Räume reingehe, weil es eben sehr viel immer darum geht, wer hat welche Privilegien und wer darf eigentlich was aussprechen und was nicht und so, sondern eher, also nicht reinzugehen und zu denken so, ich muss meinen Standpunkt verteidigen und ich möchte mich nicht verletzen lassen oder so, sondern eher mit so einer Haltung reinzugehen so, ja, vielleicht wirklich, ich möchte mich überraschen lassen und ich möchte was Neues lernen oder meinen Blickwinkel ändern oder so. Ich glaube häufig, wenn ich so wenn ich so verhärte auf Positionen, dann ist es häufig, weil ich es in dem Moment nicht schaffe, eine Sache nochmal aus einer anderen Perspektive anzugucken.
Ich hatte für mich auch nochmal so die Frage aufgeschrieben, so was bedeutet denn eigentlich für mich Sicherheit oder woraus ziehe ich denn Sicherheit und lässt sich das eben nicht, wie du auch schon meinst, Joko, so verschieben, dass einfach was anderes irgendwie eine Sicherheit ist und vor allem, ne, die Verantwortung beginnt bei mir selber, wie ich mich in einen Raum begebe, womit ich mich in einen Raum begebe und das heißt eben auch, wo kann ich Sicherheit aus mir, in mir finden, so, was, also so zumindest als kleinen Ausgangspunkt, weil wenn ich in einem Raum bin, dann bin ich bestenfalls auch da und habe halt irgendwie dann die Tools, hab oder zumindest vielleicht ein Teil von den Sachen, die mir helfen, Sicherheit rauszuziehen, sind dann greifbar oder mir halt dann zu überlegen, okay, fällt es mir gerade schwer, Sicherheit aus mir rauszuziehen? Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich mich dann in einen Raum begebe? Verlange ich dann irgendwie eben, dass andere Leute mir die Sicherheit geben, die ich mir selber gerade nicht geben kann oder ähnliches?
Ja. Es geht ja irgendwie um Selbstsicherheit da drin. Und ich finde das ganz spannend, weil ich mache gerade auch also immer wieder Erfahrungen mit Queerness in nicht-queeren Räumen, sichtbar zu sein als queere Person und als alles Mögliche vielleicht auch, als ich. Und finde das immer sehr spannend, dass ich, das schaffe ich nicht immer, also überhaupt nicht, aber manchmal schaffe ich das. Und wenn ich eine bestimmte Selbstsicherheit in diesen Raum trage, dann ist der Raum auch irgendwie netter zu mir, habe ich das Gefühl, und dann kann ich üben, auch bestimmte Themen, auch seien sie noch so krass, irgendwie, ich kann üben, mit bestimmten Themen umzugehen, ich kann auch mit bestimmten, auch sogar Anfeindungen oder so, ich kann das trainieren, tatsächlich eine bestimmte Antwort darauf zu geben, das geht wirklich nicht immer, aber manchmal klappt das und das ist eigentlich ein ganz geiles Gefühl und führt halt eher dazu, sowas, also wie radikale Selbstliebe auch nach außen zu tragen oder so. Also und das ist was, was mir dann die Selbstsicherheit verschafft. Und das klappt wirklich nicht immer, aber es gibt Momente, da klappt das und das ist der Hammer. So. Also, und das gelingt mir meistens in nicht-queeren Räumen oder in Räumen, ja, wo es weniger Ansprüche gibt, weil ich auch nichts erwarte und dann sowieso mit dem umgehen muss und vielleicht sollte ich das auch mehr in queeren Räumen tun, weil die sind eigentlich genauso. Nur wird halt weniger deutlich formuliert und weniger deutlich, also ich muss dann immer so, es ist eher so, dass so manche Sachen dann so hintergründig da sind und gar nicht so ausgesprochen werden, gar nicht angesprochen werden und ja. Und bis man dann irgendwie zu was kommt oder so, dass man überhaupt über ein Thema richtig reden kann, ist schon total viel passiert, so.
Meinst du in queeren Räumen?
In queeren Räumen, ja. Ja. Auch weil alle so perfekt sein wollen. Und alle wollen alles richtig machen. Und wenn man mehr verhandeln würde, was denn das Richtige in Anführungsstrichen ist, dann würde man halt auch mehr drüber verhandeln.
Ich glaube, das mit den Ansprüchen, was du eben meintest, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das konnte ich gerade sehr gut verstehen, dass die Ansprüche, dass einige Sachen in anderen Räumen besser klappen, weil eben die Ansprüche nicht so da sind.
Ja.
Und dafür aber vielleicht eine größere Offenheit oder die Situation sich leichter bewegen lässt oder so.
Ja.
Und klar, mit so großen Ansprüchen in so queeren Räumen ist natürlich dann auch gleich ganz viel fest. Also da geht dann relativ wenig, wenn die Ansprüche irgendwie schon so stark sind und alle dann auch natürlich wissen, was die Ansprüche sind und so, aber niemand mehr drüber reden muss, weil es ja ganz klar ist, dann passiert natürlich auch nicht mehr so richtig viel, ne?
das so ähnlich wie, wenn Menschen heutzutage sagen, wozu braucht man denn Feminismus? Man hat doch Wahlrecht, man darf doch arbeiten gehen und so weiter, man ist doch vor dem Gesetz gleichgestellt und so weiter. Dass die Diskriminierungsformen vielleicht auch einfach subtiler geworden sind. Und dann in queeren Räumen andere Diskriminierungsformen eben, weil die eben nicht so offensichtlich sind wie in der großen weiten Welt da draußen, irgendwie subtiler immer noch da sind, aber nicht so leicht mit dem Finger drauf gezeigt werden kann. Vielleicht ist das noch so ein Punkt. Aber das, warum ich eigentlich mich nochmal reingesetzt habe, war, wir haben halt ganz viel über Sprache gesprochen und wie wir miteinander reden und so weiter, sind dabei aber eigentlich die ganze Zeit bei, wie reden wir auf Deutsch miteinander geblieben. Mhm. Und schockschwere Note, sprechen ja nicht alle Menschen Deutsch. Vielleicht könnten wir da noch einen kurzen Schlenker zu machen. Wie gehen wir mit anderen Sprachen um?
Achso, okay. Also so in seiner Vorbereitung hatten wir das durchaus schon eben als Topic mit auf dem Schirm. Und ich hätte es auf jeden Fall zum Ende noch mal benannt, aber jetzt war es gerade so ein bisschen die Frage, weil wir so langsam am Ende angekommen sind.
Okay.
Bereit. Die Zeit fliegt. aber ich finde es auch gut, da nochmal drauf einzugehen. Und ich hatte da auch vorhin schon mal dran gedacht, als es um Anstrengungen ging und eben irgendwie, wenn es darum geht, was ist für wen zugänglich eigentlich. Welche Räume und Gruppen und Austausche? Gut. habe halt für mich schon auch die Erfahrung gemacht, wenn es darum geht, in einem Raum zu sein, in dem Leute sind, die sich in unterschiedlicher Sprache verständigen, dass es häufig eben darum geht, wer hat eigentlich welche Anstrengungen, womit, für wen ist da eigentlich was anstrengend. Und das ist, also so meine ersten Erfahrungen habe ich in der Uni gemacht, im Bereich von Disability Studies. Da ging es so um Zusammenarbeit von Gender Studies und Disability Studies, also irgendwie eben von Menschen mit Behinderungen. Und da gab es sowas wie Arbeitstreffen und ähnliches oder auch mal Veranstaltungen, in denen dann zum Beispiel Schriftdolmetschen stattgefunden hat und Gebärdendolmetschen. Und es war für mich tatsächlich noch bevor ich irgendwie noch mal mehr mit Lautsprache, unterschiedlicher Lautsprache mehr Erfahrung gemacht habe, war das noch mal so meine erste größere Erfahrung. Und häufig haben eben die Leute, die sonst irgendwie gerade in diesen Hochschulräumen sind, selbstverständlicher, die da schon fester sind, haben sich unfassbar angestellt. Also für sie war es total anstrengend, irgendwie auf einmal damit umzugehen, dass Diskussionen und ein Austausch langsamer war. Weil es nicht ihre Geschwindigkeit war. Weil sie es halt gewöhnt sind, irgendwie ihre Lautsprache rauszuhämmern in ihre Fachsprache, in ihrer Geschwindigkeit und von Leuten in gleicher Sprache, in gleicher Geschwindigkeit auf die gleiche Weise eine Antwort zu bekommen. Und dass das so, und sich, die sich damit irgendwie austauschen konnten. Und dass dann eben dort häufig diese, viele sagten, ich kann das nicht machen, mich lenken Gebärdendolmetschenden total ab und dann ist da was an der Wand geschrieben bei Schriftdolmetschen und das, so. Und also es ist wirklich, dass halt Leute ganz körperliche, also wirklich so, ich kann das nicht, das ist so, ich halte es nicht aus, was halt echt krass ist, aber einfach ein ganz schönes Beispiel von, natürlich wird da irgendwas anders, weil es wird ja auch gerade meine Normalität irgendwie damit gestört. Mein Selbstverständnis, meine Geschwindigkeiten, die ich aufgrund von Privilegien irgendwie gewohnt bin und mit denen ich mich irgendwie auch wieder so schön im eigenen Saft, ne, dann halt so wunderbar austauschen kann und damit so, weil es alles so schön gleich ist, dann auch so schnell geht. Das ist der einzige Grund, dass es so schnell geht. Das ist nicht die Norm, sondern es ist einfach nur aufgrund der Einseitigkeit, dass es so schnell geht. Und das aber halt was ist, wo man sich wunderbar dran gewöhnen kann und das irgendwann einfach kein Ding mehr ist, so. Und mit der Zeit man auch, du da einfach mitbekommst, naja, was bedeutet das denn, wenn irgendwie verschiedene Sprachen ernsthaft anwesend sind und sich auf gleiche Art und Weise, auf gleicher Ebene irgendwie ausgetauscht werden? Es wird mehr wahrgenommen, es wird irgendwie, ich höre und lese Stimmen, die ich vorher nicht gehört und nicht gelesen habe, so in dem Zusammenhang. Und genau, das war eigentlich für mich, für mich biografisch schon sehr, sehr eindrücklich, noch bevor sich das nochmal auf bei anderen Lautsprachen, also irgendwie jetzt auch, wenn mehrere Lautsprachen gleichzeitig an einem Ort sind und es dann eben entweder Leuten übersetzt wird, Sachen mehrfach gesagt werden und sowas, das ist so ein, oh Gott, das dauert ja alles total lange und wir haben ja so wenig Zeit und so, und aber dann zu merken, dass ganz tolle Sachen passieren, weil einfach viel mehr wahrgenommen wird. So, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, auf das sich lohnt, sich dringend irgendwie einzulassen und da irgendwie aus der Situation der dominanten Sprache heraus eben sich echt mal zurückzunehmen und mal ein bisschen das auf sich wirken zu lassen. Das war mir vorhin auch schon in Bezug auf dieses Anstrengung und wer hat welche Anstrengung irgendwie, wer muss sonst die Anstrengung unternehmen, Gesprächen nur zuzuhören zu können und nur einen Teil davon zu verstehen und wer kann sich einfach so unterhalten. Das war jetzt ein sehr langer Monolog.
Jetzt kurz vor 9.
Okay.
Aber es ist ja vielleicht auch ein ganz guter Abschluss, oder? Also wir haben es heute nicht geschafft, würde ich sagen.
Kein Masterplan.
Schon eher schnell gesprochen, oder?
Ja. Ja. Ich glaube, die einzige Alternative zu so einem Live-Podcast wäre eigentlich auch, hatte ich gemerkt, wäre schon auch gewesen, mal verschiedene Gesprächssituationen mal auszuprobieren, weil ich eben weil ich so gemerkt habe, okay, mit meinem Älterwerden konnte ich mehr Erfahrung sammeln und aber auch weiß, okay, auch das musst du ja erstmal kennenlernen irgendwie, deswegen lohnt es halt entweder das mal miteinander zu üben, wie ist das denn? Entweder ein moderiertes Gespräch mal zu führen, wo es nicht so durcheinander geht, oder wie ist was, wenn eben in verschiedenste Sprachen gedolmetscht wird und sowas, um das nochmal auch mehr zu üben, vielleicht auch eben in etwas entspannteren Settings, als wenn jetzt gerade total doll gerade Problemgespräche stattfinden oder ein total wichtiges Plenum irgendwie ist, wo es eigentlich dann schon gut wäre, dass alle einfach wissen, wie es funktioniert, worauf irgendwie zu achten ist, eben mit langsam reden, versuchen, verschiedene Sprachen wenigstens zu dolmetschen, zu überlegen, welchen Sprachen eigentlich Vorfahrt gegeben wird oder so.
Ich finde das mit der Zeit total gut, weil ich das so häufig höre, dass oder es passt eigentlich auch gut, das, was du, Julia, vorhin meintest, mit den so, das kostet dann zu viel oder der Raum ist nicht da. Eigentlich ist das alles, lässt sich das, glaube ich, alles vergleichen, habe ich das Gefühl. Und ich habe immer das ganz starke Gefühl, dass wenn aufgrund von Sprache die Sachen langsamer werden oder mehr Zeit investiert wird in die Langsamkeit, dann kommt einfach, also während vielleicht einige Leute denken, oh Gott, jetzt geht's nicht mehr weiter, kommt aber einfach viel mehr bei raus. Also es ist das, was eigentlich am Ende dabei rauskommt, ist viel größer und viel mehr als wenn es so schnell gehen würde. Und ich glaube, das ließe sich übertragen auf sowas wie Räume oder Kosten oder, keine Ahnung, irgendwelche Grenzen, auf die eins stoßen könnte, dass irgendwie sowas wie Warten könnte ein tolleres Ergebnis machen. Oder noch 3 Umwege könnten einen viel breiteren Weg machen. Oder, keine Ahnung, irgendwie sowas. Denke ich häufig, dass es irgendwie, dass so dieser erste Impuls, ah nee, das ist irgendwie scheiße, weil das dann zu kompliziert ist oder zu lange dauert oder zu viele Leute braucht oder so, oder weil das nicht da ist oder weil ich das nicht hab oder so, dass das, wenn ich versuche, das zu lösen, dass das Ergebnis eigentlich viel toller ist.
Ich trotzdem noch mein schönes Fazit. Ja, bitte. Ich hatte schon ein Fazit gefunden, weit bevor das hier überhaupt stattgefunden hat.
Ist alles gestellt.
Genau. Nein, aber somit, also halt im Zuge der Vorbereitung, als wir uns überlegt haben, wie wir das hier überhaupt machen und mit welchem Setting und diesen Stühlen und sowas, dem Platz wechseln und dazukommen und wieder weggehen und so, hatte ich halt auch nur irgendwann mir, genau, ich hatte mir darüber Gedanken gemacht und dachte mir so, naja, das ist schon was ich eigentlich auch ganz gut eben für mich mitnehmen kann, wenn ich in Räume gehe oder mir überlege, wie ich Gruppen gestalte oder Situationen gestalte, eben, dass ich es halt so ein schönes Symbol finde, halt immer irgendwie einen Stuhl freizulassen, also irgendwas halt offen zu lassen, das hatten wir auch schon gesagt, so eine gewisse Offenheit einfach zu bewahren. Und eben auch damit mich darauf einlassen und das auch aushalten kann, dass ich keine Kontrolle darüber habe, wer sich auf diesen Stuhl setzt und womit dann diese Lücke gefüllt wird und was ich zu hören bekomme und lesen muss und womit ich mich beschäftigen muss oder so. Und dass es aber gut ist. Also, und wenn es vielleicht, also klar ist dann so, ist es dann moralisch vielleicht noch irgendwie schön, da noch eine gewisse Neugier sogar zu entwickeln und sich auch darauf freuen zu können, dass da irgendwas passiert, worauf ich keine Kontrolle habe und was mich vielleicht auch erstmal total ärgert. Aber zumindest so dieses, okay, irgendwie eine Räume ernsthaft so offen zu halten, dass sie eben mit irgendwas gefüllt werden, was uns so, was das Ganze so verändern kann, und wir uns das vielleicht noch gar nicht vorstellen können oder so. Und das ist aber gut, dass das irgendwie so oder hilfreich sein kann, dass irgendwie immer so ein, wenn nicht alles, also so ohne alles komplett offen zu gestalten, aber vielleicht dann immer noch wenigstens so diesen einen Stuhl wissentlich freizuhalten.
Das ist der Name. Ein Stuhl freilassen.
Der Name für die Folge. Ach, für die Folge. Ich wollte eigentlich vorschlagen, dass wir die Folge nennen, der Muffin brennt.
Okay. Zu überzeugt.
Ich fand so einen schönen Titel.
Ich finde es auch gut, einen Stuhl in sich selber freizulassen. Also ich meine, weil was ist schon eins selbst? Also ja. Wir sind ja auch alle irgendwie viele oder so. Und bei den Räumen, ich finde, das sind ja auch so Sachen zwischen und bla bla bla. Also nicht nur in einem Podcast und nicht nur in einem größeren Partyzusammenhang oder in einer Band oder wer weiß was, sondern auch irgendwie, ja.
Genau, also ich sag das nochmal näher am Mikro dran und hatte es auch tatsächlich, also so, das, so hatte ich das zumindest, als ich so des Abends über, vor mich hin philosophiert habe darüber, eben das sowohl übertragbar ist, eben so dieses, okay, bei mir selber und da sollte es am besten auch anfangen, weil es lässt dann irgendwie so, bevor ich einen Anspruch an eine Gruppe oder an einen Raum erhebe, muss ich natürlich auch gucken, kann ich diesen Anspruch auch selber erfüllen. So genau, aber das war gerade nochmal von, wurde nochmal ergänzt, dass es eben auch in mir selber einen Stuhl freigehalten werden könnte. Tja.
Ja.
Zack, 1,5 Stunden rum.
Ja, wow, hätte ich nicht gedacht, dass die Zeit so schnell rumgeht. Ja. Aber irgendwie kriegen wir unsere Zeit ja sonst auch immer ganz gut gefüllt. Ja, schön.
Ja, vielen Dank an euch alle.
Ja. Ja, fürs Zuhören und Mitreden. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast. Tschüss.
Ja, genau. Kommt gut durch den Herbst.
Ja, genau.
Genau.
Passt auf euch auf. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.